Herr, öffne mir die Augen, öffne mir mein Herz. Ich will dich sehen. Was für ein tolles Lied. Und wie toll, dass Gott uns eigentlich auch ein Gott ist, der uns sieht, oder? Was für eine tolle Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Eine Jahreslosung, die Freude verspricht, oder nicht? Ich finde es total faszinierend, in welchen Kontexten mir überall die Jahreslosung begegnet. Sei es in Büchern, sei es in Zeitschriften, Karten oder in den sozialen Medien, wo Menschen das posten und alle daran wissen und teilhaben lassen, die Jahreslosung lautet dieses Jahr, du bist ein Gott, der mich sieht. Eigentlich ein Vers, der doch Freude bereiten soll, oder nicht? Und ich habe mich gefragt, stimmt das denn wirklich? Wie würden unsere nicht-christlichen Freunde darauf reagieren? Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich muss sagen, ich glaube, ich bin auf mindestens 3 verschiedene Arten und Weisen gekommen, wie man darauf reagieren kann. Denn zum Beispiel bei mir im Unterricht habe ich letztens noch mit meiner Oberstufe diskutiert, was ist mir eigentlich wichtiger, Sicherheit oder Freiheit? Möchte ich die ganze Zeit überwacht werden und nehme dafür in Kauf, meine Privatsphäre ein wenig zurückzuschrauben, aber dann habe ich Sicherheit? Oder möchte ich lieber frei sein und nimm dafür in Kauf, dass vielleicht auch Dinge passieren, die nicht beobachtet werden? Und ich kann mir vorstellen, dass der Mensch, der die Freiheit liebt, sagt, ich will eigentlich gar nicht beobachtet werden. Ich will gar nicht gesehen werden die ganze Zeit. Das ist gar nicht böse gemeint, aber ich möchte frei sein. Bisschen so wie ein Kind, das sagt, Mama, Papa, schön, dass ihr mich die ganze Zeit begleitet, aber ich möchte mal langsam meine ersten eigenen Schritte machen. Ein freiheitsliebender Mensch könnte denken, schön, dass Gott mich sieht, aber ich möchte doch eigentlich selbst frei sein und nicht die ganze Zeit beobachtet sein. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich dir zusprechen, Gott hat dich als freien Menschen geschaffen. Und das ist gut so. Wir dürfen frei sein. Wir müssen freie Entscheidungen treffen. Die zweite Art und Weise, wie man darauf reagieren könnte, wäre mit Scham. Oh, wenn Gott das alles sieht, was ich hier mache und fabriziere, ich weiß ja nicht, ob mir das so gefällt. Was wir Christen manchmal auch als Sünde bezeichnen, ich glaube nicht, dass wir wollen, dass Gott das immer so sieht, oder? Es hat mal einer gesagt, wer bist du, wenn niemand hinsieht? Da zeigt sich dein wahrer Charakter. Und es kann also sein, dass wenn du diesen Vers hörst, du bist ein Gott, der mich sieht, dass du eigentlich mit Scham reagierst. Und wenn das so ist, dann möchte ich dir zusprechen, Gott hat dich geschaffen. Du bist Gottes Kind. Du darfst Gottes Kind sein. Er liebt dich. Und er möchte mit dir in Beziehung leben. Und das, was dich mit Scham erfüllt, sollte nicht im Weg stehen. Und dann natürlich die dritte Variante mit, endlich sieht mich jemand. Wir haben eben schon über Corona kurz gesprochen, die Zeit, wo soziale Distanz notwendig war. Aber wenn wir nur allein in die letzten 2 Wochen denken, an Weihnachten, Silvester und Neujahr, wie viele Menschen feiern da alleine? Fühlen sich einsam? Vielleicht aber auch sind Menschen umgeben von ganz vielen Menschen und fühlen sich trotzdem einsam, weil sie denken, keiner sieht mich. Keiner fragt mich, wie es mir geht. Und hier hinein spricht Gott und sagt, ich sehe dich. Ich nehme dich wahr. Wenn wir uns mit der Jahreslosung fürs Jahr 2023 beschäftigen möchten, dann müssen wir natürlich die Bibel öffnen. Dann müssen wir hineinschauen, was da eigentlich im Kontext steht. Und wenn du eine Bibel dabei hast, lade ich dich ein, schlage sie auf, öffne sie auf deinem Handy, wie auch immer. 1. Mose 16. Ich habe die Schlachter-Übersetzung dabei, werde den ein oder anderen Vers aus dem Kapitel 16 vorlesen, manches auch nur zusammenfassen. Hier geht es los in Vers 1. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder, aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Mit diesen 3 Namen, Sarai, Abraham und Hagar, haben wir eigentlich schon die 3 Hauptdarsteller der Geschichte. Und es geht los, dass hier gesagt wird, dass Sarai keine Kinder kriegen kann. Das ist deswegen wichtig, weil im Kapitel vorher Abraham noch ein Versprechen bekommen hat. Da hat Gott ihm versprochen, dass er unzählige Nachkommen kriegen wird. Da hat er gesagt, komm vors Zelt, schau zum Himmel und versuch die Sterne zu zählen. Und so unzählbar wie die Sterne sind, so viele Nachkommen wirst du haben. Sie werden unzählbar sein. Und Abraham hat in diesem Kapitel 15 noch mit Vertrauen reagiert. Da steht, weil Abraham Gott vertraute, gewann er in Gottes Augen Ansehen. Und nun also geht Kapitel 16 damit los, dass wieder betont wird, dass Sarai keine Kinder kriegen kann. Und in Vers 2 und 3, da überlegen die beiden, was können sie denn jetzt machen? Und Sarai schlägt Abraham etwas vor, was damals tatsächlich üblich war. Sie sagt, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd. Vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Also sie schlägt vor, dass Abraham ein Kind mit der Sklavin bekommen soll. Und wenn, das war wie gesagt damals Sitte so, wenn die Sklavin im Schoß der Herrin das Kind gebiert, dann ist das quasi das eigene Kind der Herrin. Und damit der Erbe. Damit quasi auch ein wenig die Rentenversicherung sichergestellt der damaligen Zeit. Denn Nachkommen waren wichtig. Wir hatten damals keinen Sozialstaat, der eine Rentenversicherung versorgt hat, der irgendwie dafür klargestellt hat, dass Menschen da sind, die einem helfen, wenn es einem schlecht geht. Dafür waren die Nachkommen zuständig. Sarai schlägt das also vor und Abraham geht darauf ein. Man könnte also sagen, Sarai und Abraham werden hier ungeduldig. Sie haben doch eigentlich ein Versprechen bekommen von Gott. Das wird passieren. Du wirst unzählige Nachkommen bekommen. Aber sie sagen jetzt, okay, scheinbar hat uns Gott ja nicht gesagt, wie wir die Nachkommen bekommen. Warum also nicht auf diesem hier üblichen Weg? Sie nehmen es selbst in die Hand. Und in Vers 4 geht es dann weiter, dass es tatsächlich steht, und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihr Herrin verächtlich in ihren Augen. Das hört sich so lapidar an, mal soeben schwanger geworden. Aber lass uns mal genau hinschauen, wer ist denn Hagar überhaupt? Hagar ist eine ägyptische Magd, eine Sklavin. Sie ist in diesem Haushalt untergeordnet. Hagar kommt nicht aus dem gleichen Gebiet wie Abraham und Sarai. Sie gehört nicht zum gleichen Volk. Sie ist eine Ägypterin. Und sie ist eine Sklavin, das heißt, sie wurde ausgebeutet für ihre Arbeit. Und nun hier in Vers 4 steht, und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Sie wurde an der Stelle, so muss man es eigentlich klar und deutlich sagen, sexuell missbraucht. Sie sollte jetzt ein Kind bekommen. Das war doch nicht, weil sie eine Beziehung mit diesem Mann hatte, sondern weil sie die Sklavin war. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das für die damalige Zeit so innerhalb von ein paar Tagen schon sichtbar war, dass sie schwanger war, sondern dass es über einen längeren Zeitraum gedauert hat. Diese Frau Hagar wurde also über Jahre ausgebeutet und nun auch sexuell misshandelt. Sie hat erfahren, dass sie eigentlich wertlos ist. Ihr Leben zählt nicht viel. Sie ist ganz unten in der Rangordnung des Hauses. Und so muss ich sagen, kann ich ein bisschen verstehen, als es dann heißt, dass sie, ja, als sie dann endlich festgestellt hat, dass sie schwanger wurde, ein wenig überheblich wurde. Weil sie festgestellt hat, oh, ich habe doch Wert. Oder ich trage zumindest Wert in mir. Denn ich kann offensichtlich Kinder kriegen. Auch wenn sie vielleicht noch nicht wusste, ob es ein männlicher Nachkomme war, aber sie wusste zumindest, kann ich Kinder kriegen. Und das unterscheidet mich von meiner Herrin. Und so hat sie es ihre Herrin spüren lassen. Weil sie es ihre Herrin hat spüren lassen, geht also Sarai zu Abraham in Vers 5 und beklagt sich bei ihm. In Vers 6 sagt dann Abraham zu ihr, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Der Stammesvater beklagt sich hier nicht wirklich mit Ruhm. Vorher schon lässt er sich darauf ein und sagt, okay, gut, ich habe zwar dieses Versprechen von Gott bekommen, aber ja, lass uns diesen Weg gehen. Und nun, was macht er? Zieht sich aus der Verantwortung und sagt, es ist doch deine Magd, entscheide du. Und Sarais Reaktion ist daraufhin, dass sie weiter Hagar demütigt, das heißt, sie versucht, sie wieder in diese Position reinzubekommen, als Sklavin. Sie niedrig zu machen, sie klein zu machen. Und was ist nun Reaktion von Hagar? Sie flieht. Ich kann mir vorstellen, dass Hagar keine andere Möglichkeit mehr sah, als wegzugehen. Als, ich kann hier eh nichts erreichen, ich kann nichts dran ändern, ich bin schon in dieser niedrigen Position. Wer bin ich, dass ich hier was verändern kann? Und der einzige Ausweg ist, zu fliehen. Und so flieht sie in die Wüste, eine lebensfeindliche Umgebung. Zum Glück findet sie einen Brunnen. An diesem Brunnen begegnet ihr dann ein Engel. Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Weiter geht's mit, er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Das ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Ein Engel ist ein Bote Gottes. Wir lesen in der Bibel von ungefähr knapp 300 Begegnungen mit Engeln. Und die erste Begegnung eines Engels in der Bibel ist mit der Frau Hagar, mit der Sklavin Hagar, mit der Nicht-Israelitin Hagar. Eine Person, die zur Minderheit gehört. Eine Person, die sich wertlos gefühlt hat. Und die bekommt nun Aufmerksamkeit von Gott. Gott begegnet ihr als allererste Person der Bibel in Form eines Engels. Was für eine Wertschätzung schon allein in diesem Vers, allein in dieser Begegnung. Und nun fragt also der Engel, wo willst du hin? Auf diese Frage hat sie aber keine Antwort. Sie kann nur die Frage beantworten, wo sie herkommt. Wie es weitergeht, weiß sie gar nicht. Der Engel gibt ihr einen Auftrag. Er sagt, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Verrückt, oder nicht? Dass Hagar, die ja gerade noch geflohen ist aus dieser Situation, weil sie gedemütigt wurde, sich nun selbstständig demütigen soll. Und wer die Geschichte kennt, und wir kommen gleich dazu, weiß, sie macht es tatsächlich. Sie geht zurück. Also irgendwas passiert hier, wo Hagar merkt, okay, ich kann doch wieder zurückgehen. Vielleicht sind es die folgenden Verse, in denen der Engel weiter zu ihr spricht. Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er von großer Menge unzählbar sein soll. Was doch erinnert an dieses Versprechen, das Gott Abraham gegeben hat. Weiter sagt der Engel zu ihr, dass er ihren Sohn Ismael nennen soll, weil es heißt, der Herr hat dein Jammern erhört. Ich finde es faszinierend, denn erstens zeigt er auf, mit der unzählbaren Nachkommen, da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Du und dein Kind, ihr werdet überleben. Und ihr werdet nicht nur überleben, sondern noch Nachkommen bekommen. Das gibt Hoffnung. Und gleichzeitig gibt ihr was mit an die Hand und sagt, nenn dein Kind Ismael. Das heißt also, wann immer Hagar Ismael sieht, wird sie daran erinnert werden, Gott ist mir in der Wüste begegnet. Er hat mein Jammern gehört und sieht mich. Eine ständige Erinnerung daran. Und so sagt sie in Vers 13, da benennt sie Gott, den Gott, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Und dann in Tradition des Alten Testaments benennt sie den Ort auch noch, an dem sie Gott begegnet ist. Vers 14, darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Barit. Ein Ort des Lebendigen. Ich kann mir vorstellen, dass das für eine Ägypterin, die noch nie vorher was von diesem Gott gehört hat, eine ziemlich große Überraschung gewesen sein muss, dass es einen lebendigen Gott gibt, der ihr persönlich begegnet, der sie als Sklavin warnt, die in der Wüste sitzt und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Gott begegnet ihr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und was macht Hagar? Sie geht tatsächlich zurück. Vers 15 und 16. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Und damit ist das Kapitel auch schon zu Ende. Und es hört sich so an, als wenn Ende gut, alles gut. Und nach dem Motto, als wenn alles hier ganz schnell abgeschlossen wäre. Ich weiß nicht, was wirklich passiert ist, als Hagar zurückgekommen ist. Ob sich Abraham und Sarai gefreut haben, dass doch die schwangere Sklavin wieder da ist, sodass sie tatsächlich ein Nachkommen kriegen können. Oder ob Sarais Wut auf Hagar immer noch so groß war, dass es immer noch Reibereien gab. Aber was klar ist, etwas hat sich verändert. Hagar hat sich verändert. Sie hatte auf einmal Mut, zurückzugehen und dem zu folgen, was der Engel ihr gesagt hatte. Sie war sich gewiss, Gott ist bei mir. Gott sieht mich in meiner Situation. Er bestätigte sie. Sie, die Nicht-Israelitin, sie, die Sklavin, die ausgebeutet wurde. Kennen wir das? Kennen wir Situationen, Probleme, wo wir nicht wissen, wie wir weitermachen sollen? Wo wir am liebsten fliehen wollen? Situationen, die wir uns vielleicht selbst eingebockt haben. Weil wir gesagt haben, ich weiß schon, wie das geht. Ich brauche da nicht Gott für. Ich kann das irgendwie schon alleine. Vielleicht auch Situationen, für die ich nichts kann, aber wo ich denke, ich komme nicht weiter. Ich kann keine Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Am liebsten möchte ich einfach nur raus aus diesem Problem. Und genau hier möchte der Vers die Hoffnung geben und sagen, Gott sieht dich in deiner Situation. Egal, wie du dich gerade fühlst, wenn du Minderwertigkeitskomplexe hast, wenn du das Gefühl hast, du bist einsam, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter, du weißt nicht, wohin es mit deinem Leben geht, Gott sieht dich. Versuchen wir nicht oft einfach nur alleine klarzukommen? Wie toll ist es, dass wir einen lebendigen Gott haben, der uns sieht. Ich möchte ein anderes Bild verwenden. Ein Bild, was wir später bei den Israeliten sehen. Die Israeliten waren für lange Zeit in Gefangenschaft. Und dann hat Gott sie aus der Gefangenschaft befreit. Mit Mose sind sie durch die Wüste und kommen an ein Meer. In ihrem Nacken sind die Ägypter, die sie verfolgen. Vor ihnen ist ein Meer, sie wissen nicht weiter. Und dieses Meer steht so ein bisschen für ein Problem. Wie soll es weitergehen? Die Israeliten und wir haben einen lebendigen Gott. Einen allmächtigen Gott. Und wie reagiert dieser Gott? Er lässt nicht einfach die Ägypter tot umfallen. Und er lässt auch nicht einfach das Meer verschwinden. Aber er teilt das Meer und führt sie hindurch. Und so wie Gott das Meer teilt und die Israeliten hindurchführt, so führt Gott uns auch durch unsere Probleme. Ja, wir haben einen allmächtigen Gott und ja, er kann die Probleme auch verschwinden lassen. Aber ganz häufig führt uns einfach nur hindurch. Er möchte uns klar machen, ich sehe dich in deinem Problem und ich nehme dich wahr und ich möchte dir die Kraft dafür geben, hindurchzugehen. Der Engel hat ja nicht gesagt, weißt du was, geh zurück zu Abraham und das war's. Sondern er hat ihr einen Auftrag gegeben, wie sie ihren Sohn benennen soll, damit sie ständig vor Augen hat, Gott nimmt mich wahr, Gott sieht mich und Gott gibt mir die Kraft, hier durchzukommen. Es ist also was passiert. Bei Hagar, bei den Israeliten und bei uns kann auch was passieren. Wo Gott den Menschen sieht, ist eine Lösung für das Problem möglich. Ist es möglich, durch das Problem zu kommen? Wo Gott uns sieht, ist Veränderung möglich. Ich sagte anfangs, man kann bestimmt auf drei verschiedene Weisen darauf reagieren. Ich würde sagen, es gibt bestimmt noch eine vierte, die vielleicht uns Christen eher trifft. Ja, weiß ich. Kenne ich. Schon mal gehört. Und trotzdem hilft es mir nicht weiter. Und trotzdem stehe ich immer wieder vor dem Problem und ich weiß nicht weiter. Trotzdem verfalle ich in meine alten Sünden. Trotzdem falle ich zurück in meinen alten Verhaltensmuster. Und trotzdem fühle ich mich nicht so gesehen. Am liebsten will ich hier weg. Mit den Menschen nichts mehr zu tun haben, die mir dieses Problem bereiten, was auch immer die Lösung für dich scheint. Ob es Alkohol ist, ob es das Flüchten in virtuelle Welten ist, was auch immer. Ich am liebsten würde ich weg. Ich habe das zwar schon alles mal gehört und ich bin auch Gott schon begegnet, aber es klappt nicht mehr. Und an dieser Stelle möchte ich auf ein anderes Kapitel verweisen. 1. Mose 21. Hagar flieht wieder mit Ismael zusammen. Und diesmal begegnet ihr wieder ein Engel. Und der Engel zeigt ihr einen Ausweg auf. Also Gott steht zu seinem Versprechen, obwohl Hagar nochmal flieht. Obwohl Hagar nochmal das als einziger Ausweg sieht, sagt Gott, ich bin trotzdem bei dir. Und ich gehe mit dir mit. Und das möchte ich uns und euch auf den Weg geben. Möchte ich dir mit auf den Weg geben. Egal, wie oft du schon gesagt hast, ja, habe ich schon mal gehört, egal. Gott sieht dich. Gott nimmt dich wahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Frage ist, wie reagieren wir? Antworten wir darauf? Lassen wir uns darauf ein, was Gott uns zu sagen hat? Wie er uns durch das Problem hindurchführen möchte? Oder wollen wir lieber es auf eigene Faust probieren? Wir sind frei. Wir dürfen selbst entscheiden. Wir müssen selbst entscheiden. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott ist ein Gott, der dich sieht. Amen.